Servus aus NRW, mein Name ist Marco Steffen, ich bin Techniktrainer für Bundesliga-Profis und NLZ-Spieler und ihr seid beim Podcast Technik vor Taktik. Viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Marvin von Borussia Dortmund.
Aber klar, meine erste Motivation war natürlich, im Lockdown die Kinder zu beschäftigen. Also nicht selber zu beschäftigen, sondern denen die Möglichkeit zu geben, dass sie dann auch was am Ball machen. Und weil ich gemerkt habe, halt einfach, wie schwierig die Zeit ist oder die Zeit war. Und ja.
Ja, das ist auch ein gutes Thema für Trainer, glaube ich, weil wenn man jetzt durch Social Media sich durchklickt, sieht man ja oft sehr, sehr komplexe Sachen mit Hürden, springen, da nochmal den Ball klatschen lassen. Aber die wirkliche Arbeit von professionellen Trainern, wie du gesagt hast, ist auch manchmal nur mit zwei Hütchen, ohne Hütchen. Die Übung ist, glaube ich, manchmal gar nicht wichtig, also so sehe ich das. Ja. Die Übung an sich kann manchmal gar keine Übung sein, sondern einfach eine kurze Spielform. Es kommt auf die Korrektur drauf an, es kommt auf die Erklärung drauf an, was du halt auch damit erzielen willst. Und ich finde, eine Übung ist nur ein Mittel, um das rauszukitzeln, was ich haben möchte beim Spieler, damit er was erreichen kann. Und bei deinem Training ist es ja auch so, dass du die Basics und aber auch die anderen Übungen ja eher einfach gestaltest, hattest du mir
ja
gesagt.
Ja, genau. Also ich musste sagen, also ich mache mir klar, ich versuche dann Übungen zu erfinden, Übungen zu überlegen. Das ist, wie du gesagt hast, ich habe ein Ziel, was ich erreichen möchte, und die Frage ist, wie komme ich dahin? Ja, oder das Spiel, nee, nicht nur ich, sondern der Spieler hat ein Ziel oder wir haben ein gemeinsames Ziel, und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und das ist dann in der Übung verankert, und in der Übung erarbeiten wir gemeinsam. Da finde ich halt wichtig, dass wir sagen, erarbeiten, weil ich auch der Typ bin, der sagt, der viel versucht, mit den Spielern zu kommunizieren. Ja, und weil ich habe mir, es ist mal schlecht so vor, ich habe mir was überlegt, ich habe mir was vorgestellt, theoretisch, ne, und komme auf den Platz und der Spieler soll das machen. Und dann, das macht gar keinen Sinn. Also, ne, der Spieler merkt so, boah, aber das macht für mich keinen Sinn oder ich komme nicht weit. So. Und, aber es gibt halt Trainer, nee, die Übung muss funktionieren. So, ne, die machen nach der Übung. So. Aber ich bin der Typ, ich sage, okay, mach das, was wir gerade machen, macht für dich Sinn. Weil dadurch überprüfe ich auch so einen Lernerfolg. Wenn der Spieler sagt, ja, das macht für mich Sinn, dann frage ich dann, okay, was macht für dich Sinn? Wo kannst du das anwenden? Wie kannst du das anwenden? Also solche Sachen, also dass man das miteinander kommunizieren. Ja, und ich bin so der Typ, ich mache dann ganz, also einfache Übungen und dann, also erst so zu Beginn einfache Übungen und dann, wenn ich merke, okay, wir sind weiter, der Spieler ist weiter, der kann den nächsten Schritt gehen, die Übung wird irgendwie ein bisschen zu langweilig oder zu überschaubar oder durchschaubar, dann, warte mal kurz, das richtige Wort ist vorhersehbar, genau. Wenn das vorhersehbar wird, dann komme ich dann als Trainer, da finde ich auch, also darin liegt auch die Kompetenz des Trainers, das zu verändern. So, und dann halt den Spieler auf den nächsten Level zu bringen, und das mache ich. Und ich mache manchmal schwierigere Übungen, ja, aber das mache ich aber nur, um den Schwerpunkt, den ich vorher gemacht habe, um das anders abzurufen unter erschwerten Bedingungen, unter Stresssituationen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Das heißt, wir fangen ganz einfach, also Beispiel. Hin und her passen. Zwei Spieler stellen sich gegenüber und die passen den Ball hin und her im Abstand von 10 Meter, meinetwegen, mit zwei Kontakten. Das kennen wir alle. Also, dann nächste Stufe ist dann ein Hütchen hinzustellen, dass sie den Kontakt um das Hütchen nehmen und nicht in dem freien Raum zu spielen. So, und dann die nächste Stufe ist dann diesen Raum, also da, wo die beiden Hütchen stehen, diesen Raum abzugrenzen, meinetwegen 2 Meter nach rechts, 2 Meter nach links und dann den Raum in so ein Quadrat abzugrenzen, sodass die in einem 10 Meter langen Rechteck passen und den Raum nicht verlassen müssen. So, das heißt, die gleiche Übung, die ich gemacht habe vorher, habe ich jetzt das so verändert mit dem Raum, dass es sehr anspruchsvoll wird und anstrengend wird, weil die sich wirklich konzentrieren müssen, dass die genau in diesem Raum bleiben und dann durchpassen. So, und das ist, und so sehe ich das, so gehe ich vor. Na klar, gibt es viele Herangehensweisen im Training und technischen Bereich, aber so nach und nach, also ich mache das so, dass ich dann halt von einfachen zu schweren dann immer wieder schwerer wird und dann das alles noch komplizierter mache. Und ja, genau. Aber trotzdem geht es dann immer noch um den Schwerpunkt. Das andere ist nur so nebenbei. Dann schulst du dann die Konzentration und dann schulst du dann vielleicht die Wahrnehmung und so weiter und so fort. Ja.
Arbeitest du auch mit gezielter Überforderung, also dass du Übungen deutlich schwerer machst, als sie im Spiel sind, damit es im Spiel dann einfach auch leicht wirkt? Also das ist ja so eine Methode, die wende ich öfter mal an, dass es dann einfach, dass dann der Raum, den wir zum Beispiel anspielen müssen, sagen wir mal eine Flanke, der ist dann am Ende so breit wie eine Dose, als Beispiel jetzt. Ja. Also es ist absolut schwer, das Ziel zu erreichen, aber so steigert man das Grundniveau, finde ich, wenn man halt auch öfter mal überfordert. Oh, arbeitest du auch damit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das zum Beispiel im Footballnauten, wo ich dann manchmal denke, oh, okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel. So, oder halt draußen die Lücken, diese Passlücken und so weiter. Aber ich finde das dann halt wichtig, das dann zu wissen, warum, also den Spieler zu erklären, warum wir das machen. Weil es gibt Spieler, die sind dann so richtig frustriert, also die ehrgeizig sind richtig frustriert, wenn die das nicht geschafft haben. Und dann finde ich halt wichtig, dann nochmal mit den Spielern nochmal zu kommunizieren, also zu sagen, okay, warum haben wir das gemacht und wie gehst du jetzt damit um, dass du jetzt nicht geschafft hast. Ja, weil im Spiel, er wird auch nicht jedes Spiel gewinnen. Da muss er auch mit Niederlagen umgehen. Oder halt das gezielt nutzen, um den Ehrgeiz des Spielers zu fordern oder halt sein Durchhaltevermögen zu fördern und seine Frustrationstoleranz. Weil wenn er den ersten Elfmeter verschießt wenn er den als Stürmer die erste Chance daneben schießt, die zweite Chance daneben schießt und merkt, okay, heute läuft nicht so gut, wie schafft der Spieler sich selber aus diesem Loch zu ziehen und trotzdem konzentriert zu bleiben und auf die Abläufe zu konzentrieren, dass er bei der nächsten Chance dann das Tor machen kann. Und ich sehe es genauso, wie du das gesagt hast. Mit gezielt Überforderung arbeiten ist manchmal hilfreich, um den Spieler auch anders kennenzulernen. Wie geht der Spieler damit um, wenn der Stress, also überfordert ist, wenn nicht alles so läuft, wie er sich das vorstellt, was im Fußball völlig normal ist, dass nicht alles läuft, wie wir uns das vorstellen als Spieler. Und das nutze ich auch, also das nutze ich auch, oder diese Elemente nutze ich auch und das ist immer gut. Aber klar, man muss dann am Ende dann halt auch gucken, dass man den Spielern dann wieder Erfolgserlebnisse gönnt, sonst fängt die Spieler vielleicht an sich zu zweifeln und denkt, er wäre schlecht die ganze Zeit, weil er nicht weiß, dass der Trainer das bewusst so gesteuert hat.
Aber siehst du dich dann auch als eine Art Pädagoge oder auch Mentalcoach?
Boah, also ich habe jetzt kein abgeschlossenes Psychologiestudium oder so. Aber ich sehe mich als irgendwo als Pädagoge. Klar, ich habe eine Erzieherausbildung gemacht und habe zum Teil, also Sport und Englisch auf Lehramt studiert, also hatte viel pädagogischen Anteil gehabt. Und und ich finde das halt ganz, ganz wichtig. Und man muss auch nicht, man muss auch kein Pädagoge sein oder irgendwie eine abgeschlossene Ausbildung sein, sondern mir geht, also ich finde halt einfach, weil wir mit Kindern und Menschen arbeiten, müssen wir das im Blick haben. Und auch nicht nur im Blick haben, sondern auch danach zu handeln. So, das ist das, dass wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Dann, das fängt für mich mit der Ansprache an. Umgang mit Fehler, ne? Umgang mit Misserfolg, ne? Wenn da im Training es nicht klappt. Ja? Und auch zu gucken, okay, auf welchem Level sind wir und was kann ich von den Spieler verlangen oder nicht. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Das muss man halt, das muss man immer wieder im Blick haben, weil ich der Meinung bin, dass man das nicht voneinander trennen kann. Spieler, also ne, zu wissen, was für Spielertypen ich habe, welche Altersklasse ich habe und was für ein Training ich anbiete. Sonst können wir da, also da haben wir die Verantwortung als Trainer, sonst können wir da ganz viel kaputt machen. Also wir können viel richtig machen, nicht gut machen, aber wir können aber auch sehr viel kaputt machen in dem Bereich. Ja,
ja, ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, das zeichnet einen guten Trainer aus. Also ob ich ein guter Trainer bin, hat viel auch mit meiner Sozialkompetenz zu tun. Ne? Oder wie vermittle ich Wissen, wie vermittle ich Korrekturen, weil die besten Ergebnisse erzielst du, glaube ich, wenn du dich wohlfühlst und wenn du dich auch gehört fühlst und wenn du in den Prozess mit einbezogen wirst. Das hast du ja vorhin auch gesagt, dass du die Spieler mitarbeiten lässt. Die erarbeiten sich das auch selber, ne, durch eine Diskussion, durch miteinander kommunizieren. Und Trainer, die ich kennengelernt habe und auch Spieler, die ich betreue, wenn wir uns über Trainer unterhalten, ist das der Hauptfaktor, warum ein Trainer als gut wahrgenommen wird und warum nicht. Also gibt natürlich auch das Gegenbeispiel, ja, wo der Spieler nicht mit einbezogen wird, wo nur verlangt wird und auch nicht erklärt wird, wofür es gemacht wird. Und ich glaube, dein Ansatz ist der richtige.
Boah, ich weiß nicht, ich gebe mir Mühe. Also ich weiß, es hört sich alles gut an und also für mich hört sich das gut an und ich stehe auch dazu, wie ich das mache und ich bin aber trotzdem immer offen für Kritik und offen für Anregungen und ich frage auch meine Trainerkollegen immer manchmal auch nach Meinungen und weil ich auch der Typ bin, der sich immer gerne weiterentwickelt und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass man immer, weil ich sag mal so, die Gesellschaft verändert sich, die Kinder verändern sich, wir als Menschen verändern uns und ich finde, dass man halt mitgeht mit der Zeit und und auch guckt, okay, was ist aktuell, welches Thema beschäftigt den Kindern, wie kriege ich den Zugang zu den Kindern oder zu den Spielern, wir reden jetzt von Kindern, aber nicht nur Kindern, sondern zu meinen Spielern, ne? Da ist ja auch manchmal ein gewisser Altersunterschied einfach da und da finde ich halt wichtig, dass man da wirklich auf dem Laufenden bleibt und sich da auch wirklich versucht, da weiterzuentwickeln und dann mit den Spielern irgendwie so eine Ebene findet, wo man arbeiten kann. Ja, weil das ist, ich finde, das ist halt einfach eine Beziehung, die man zu den Spielern, den Spielern aufbaut. Und das ist für mich auch eine schöne Sache an der Arbeit, diese Beziehung zu den Spielern, ne, aufzubauen und dann halt mit denen das Ganze zu weiterzuentwickeln.
Glaubst du denn, ist es leichter als Techniktrainer eine Beziehung zum Spieler aufzubauen als Mannschaftstrainer?
Boah, das ist eine gute Frage. Habe ich mir wirklich noch nie Gedanken darüber gemacht. Auf Anhieb würde ich sagen, ja, leichter. Ich glaube, es ist irgendwo leichter, weil... Also, nee, andersrum. Es kommt darauf an, ob ich mit den Spielern einzeln arbeite oder als Techniktrainer komme und mit der ganzen Mannschaft arbeite. Da finde ich halt, es ist leichter, wenn ich mit den Spielern einzeln arbeite, eine Beziehung zu den Spielern aufzubauen, als wenn ich in der Gruppe irgendwo mit 10 oder 15 Spielern Training mache und jeden einzelnen wahrzunehmen. Das geht einfach, das geht rein zeitlich gar nicht. Da ist der Mannschaftstrainer, finde ich, da hat der Mannschaftstrainer viel einfacher, weil er noch mehr Zeit mit den Spielern verbringt als der Techniktrainer zum Beispiel. Und sich dann noch mehr mit den Spielern auseinandersetzt. Und da finde ich halt einfach für den, also das heißt, in der Gruppe, also mit einer Gesamtgruppe, also dann mit einer ganzen Mannschaft, ist das, glaube ich, einfach, finde ich, einfacher für den Mannschaftstrainer eine Beziehung zu den Spielern aufzubauen als der Technik-Trainer. Und im Individualbereich finde ich einfacher für den Technik-Trainer Beziehung zu den Spielern aufzubauen als der Mannschaftstrainer, weil die dann auch viel Zeit miteinander verbringen und auch viel individuell arbeiten und auch mal ins Gespräch kommen und da auch die Zeit haben im Individualtrainingsbereich. Es ist ja nicht anders als im Athletikbereich, wenn ein Spieler aus der Reha kommt oder in der Reha ist, dass der Athletiktrainer, der ihn begleitet, auch ganz wichtigen Beitrag hat zu der Rehabilitation des Spielers. Hat nicht nur, dass er auf dem Platz fit wird, sondern meiner Meinung nach auch mental wieder so ein bisschen fitter wird, weil der Spieler, wenn er aus einer Verletzung ist oder im Aufbau ist, wahrscheinlich vielleicht in einem Loch ist oder vielleicht deprimiert ist oder frustriert ist, weil er das nicht machen kann, was er gerne macht, der Spieler und die Spielerin. Und dass der Athletiktrainer den aber trotzdem stärkt und immer wieder ja, Mut zuspricht und ja, dass der Spieler da auch sich getragen fühlt und gehört fühlt, wie du das gesagt hast. Und dann auch seine Reha da auch mit Unterstützung gut durchziehen kann. Und da findet ja auch eine Beziehungsebene statt. Und das ist auch im Individualtrainingsbereich, finde ich, auch nicht anders. Ja, und weil, ist klar, ich kann da hinkommen und sagen, komm, ich bin da, wir machen die Übung fertig und ciao. Ja, habe meine Übung gemacht, meinetwegen, wenn die dafür bezahlen, dann, wenn man das im privaten Bereich macht, dann ja, nimmt man sein Geld und dann ciao. So, weißt du, das ist Arbeit. Aber ich, das ist nicht mein Ansatz, ich glaube, deiner auch nicht, ne? Sondern wir sehen, also man sollte die Spieler gesamt sehen, weil manchmal sind diese Dinge, die die Spieler beschäftigen, das sind die Dinge, die ihn vielleicht hemmen, da die Leistung abzurufen oder die Aufgabe zu erfüllen. Und das ist auch wichtig, dass man da im Gespräch bleibt, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ich sehe das genauso. Also die persönliche Beziehung zum Spieler ist natürlich auch immer unterschiedlich, was für ein Draht man auch zu der Person hat.
Ja.
Ich glaube aber, wenn man öfter auf den Menschen eingeht, kann man auch eher die Ergebnisse erzielen, die man haben möchte, auch als Mannschaftstrainer, wenn man mehr die Einzelperson auch sieht. Was natürlich auch schwierig ist, wenn ich jetzt 25 Spieler habe.
Ja, definitiv.
Es ist echt schwer, auf jeden einzeln auch einzugehen, auch was ihn in der Woche beschäftigt oder das ist natürlich im 1:1-Training deutlich leichter. Und ich glaube aber, beim Mannschaftstrainer ist auch oft das Problem natürlich die Entscheidungsgewalt. Ne? Wenn ich jetzt zum Techniktrainer gehe, das macht ja in der Regel den meisten sehr viel Spaß, Techniktraining, dann ist eine lockere Atmosphäre, man kann sich schon ein bisschen dabei unterhalten. Da kann ich natürlich eher eine Bindung aufbauen als der Entscheider, der jetzt darüber bestimmt, ob ich vielleicht aussortiert werde oder ob ich am Wochenende spiele. Da bin ich vielleicht auch nicht so offen für Probleme, die ich jetzt in der Woche habe, das auch vielleicht mal zu sagen, damit ich nicht die Konsequenz am Ende habe. Ich glaube, da kann man das so ein bisschen unterscheiden.
Ja, das denke ich auch. Und ich denke mal, Techniktraining oder Individualtrainingsbereich geht es ja jetzt auch nicht in erster Linie, Leistung zu erbringen, dass man nicht nach Leistung, Leistung zu beurteilen oder dass man nach seiner Leistung beurteilt wird, sondern es geht darum, oder der Spieler will sich, kommt zu dir, weil sie sich verbessern wollen im bestimmten Bereich und so weiter, also in einem bestimmten Bereich. Oder die wollen da im technischen Bereich dann besser werden. Da geht es um die reine Technik. Da geht es halt nicht darum, okay, was du gesagt hast, deine Zukunft geht ja nicht hier weiter und so. Und deswegen kann ich mir vorstellen, aus Spielersicht ist es vielleicht entspannter mit einem Athletiktrainer oder mit einem Techniktrainer aufzubauen als Mannschaftstraining. Das stimmt, da kann ich mir vorstellen. Ja.
Ja. Ja, ich würde jetzt nochmal einen harten Themenschwenk machen, weil wir sind jetzt schon über eine Stunde dran. Aber mich interessiert noch was, deine Ansichten, wenn wir jetzt einen Innenverteidiger zum Beispiel nehmen.
Ja.
Was sagst du, was zeichnet die Technik bei einem Innenverteidiger aus?
Also ich finde einfach, dass man als Innenverteidiger erstmal auch allgemein arbeiten kann. Das heißt, allgemein meine ich, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Abkappbewegung mache, zum Beispiel, dass ich gar nicht so, ich finde das gar nicht so schlecht, einen Innenverteidiger dazu zu holen, auch wenn das jetzt nicht ein Innenverteidiger nicht immer einen Übersteiger macht im Spiel, aber erstmal um diese allgemeine Bewegungsfertigkeit zu vermitteln, dass er seinen Körper unter Kontrolle hat. Ne? Innenverteidiger sind ja meistens groß und die gelten als hüftsteif, manchmal oder unbeweglich und oder das ist immer so ein Klischee so. Und dass ich dann sage, okay, der macht dann halt mit, dann macht er die Übersteiger, macht er die Abkappbewegung, macht er die Drehung mit, damit er wirklich seinen Gesamtkörper erstmal lernt, weiterhin zu beherrschen, unter Kontrolle zu haben. Ja? Und wenn er irgendwann mal im Spiel vor so eine Situation stellt oder steht, dann hat er eine Lösungsmöglichkeit, ist er in der Lage, das abzurufen, das zu machen. Ja? Und das finde ich erstmal wichtig, auch gut, das allgemein zu halten und dann, wenn man dann spezifischer gehen will, dann halt klar, passen, das ist eine Technik, die Passqualität von Innenverteidiger, also sprich Passschärfe, Passgenauigkeit und genau sowas, also daran mache ich die Passqualität fest, also noch neben anderen Sachen, aber ich nehme erstmal die zwei, also Passschärfe und Passschärfe und Passgenauigkeit. Klar, erster Kontakt, ganz, ganz wichtig, ne? Erster Kontakt. Dann Dribbling. Warum braucht ein Innenverteidiger dribbeln? Ja, weil er Räume andribbeln muss oder sollte oder andribbeln können sollte. Und Tempo-Dribbling, ne? Wenn er irgendwie offensiv andribbelt oder halt in den freien Raum dribbelt, dass er in der Lage ist, den Ball zu führen, den Ball zu sichern, gegen den entfernten Fuß den Ball zu dribbeln und halt auch das offensives Kreuzen, wenn er angelaufen wird zum Beispiel, da ist ja auch ein Dribbel, da kommt ja auch ein Dribbeln vor. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass er dann auch in der Lage ist zu dribbeln. Klar, Techniken Flugbälle mit beiden Füßen und optimalerweise rechts, links, ja, weil ich bin der Meinung, je flexibler ein Spieler ist, umso wertvoller ist er oder umso besser ist es. Und da finde ich halt Beidfüßigkeit ganz wichtig und ja, Diagonalbälle habe ich gesagt, ne, mit beiden Füßen passen, klar, mit beiden Füßen. Ja, so auf Anhieb. Das ist das, was ich mache. Also ich meine, Übersicht und so, das sind ja andere Fähigkeiten, das sind ja keine technischen Fähigkeiten, sondern das ist ein anderer Bereich, genau. Ja, und Schießen, Abschluss. Wenn ich mir mal Antonio Rüdiger angucke, wie oft er zum Schuss kommt, weil oft mal, wenn der Gegner zu tief steht und er dann immer, wenn er im Rückraum steht und den Ball bekommt, also finde ich halt ganz wichtig, dass ein Innenverteidiger nicht diesen harten, präzisen Schuss hat. Deswegen, also das sind so die Fähigkeiten, die mir auf Anhieb einfallen, wenn ich jetzt an einen Innenverteidiger denke, was er technisch in der Lage sein muss zu können.
Da können wir mal vielleicht ein kleines bisschen ins Detail gehen, ohne jetzt auszuschweifen, aber nur so ein bisschen ins Detail. Wenn jetzt an Passgenauigkeit ist klar, richtigen Fuß anspielen. Bei Passschärfe trainiert ihr auch die verschiedenen Entfernungen, dass ihr ein Gefühl für diese Schärfe bekommt?
Ja, klar. Also ich hatte es ja am Anfang ja gesagt, dass wir, dass ich zum Beispiel, ich habe jetzt dann gesagt, im Abstand von 9 Meter oder 10 Meter oder so, das trainiert, also klar, wenn man spielnah trainieren möchte, dann sollte man verschiedene Abstände passen. Das machen wir auch. Also ich klinge jetzt so, weil das für mich so selbstverständlich ist. Deswegen Ja, das machen wir. Und das ist, finde ich, auch wichtig, dass man das macht und nicht nur eine Entfernung passt.
Ja, ich meine das eher so, dass man dann gezielt Übungen ja, einbaut, wo zum Beispiel grob 10 Meter Pässe
Ja.
mit dem Fokus der Passschärfe zum Beispiel dann trainiert wird,
Ja.
einzeln. Also natürlich in einem vielleicht einen komplexeren Raum, aber dass vielleicht das dein Fokus ist, dass du sagst, auf die Entfernung möchte ich die und die Schärfe schon immer haben. Dass man
Ja,
das dann nochmal
genau.
einzeln korrigiert, weil ich glaube, viele Übungen, klar, sind vom Abstand immer unterschiedlich.
Ja.
Aber den Fokus auch mal darauf zu setzen, wie scharf muss ein Ball wirklich sein, ne? Damit man auch ein
Ja.
Gefühl dafür bekommt, wie kann ich das Spiel wirklich schneller machen. Das wollte ich nur wissen, ob ihr da gezielt drauf eingeht.
Ja, klar, es ist, gehört für mich auch zu, ne, zu der Passqualität und das ist auch etwas, worauf man als Trainer achten sollte. Also, ne, um einfach das Spiel schnell zu gestalten, das Spiel schneller zu machen. Je härter die Pässe sind, je schneller die Pässe sind, umso schneller wird das Spiel, finde ich. Und ja, das ist dann für den Gegner manchmal dann oder für den Gegner zu schwer dann zu verteidigen, wenn so einen harten Pass durch die Schnittstelle oder durch die Linien gespielt werden. Perfekt. Ja, und dann macht das Spiel dann ganz schnell und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und das kann man auch variieren. Also, ne, immer, man kann das im Training machen. Also auch kleine Räume sind auch wichtig, genauso wie große Räume zu passen. Ja.
Ja, bei Passen vielleicht nochmal eins. Ich habe letztens eine Analyse gemacht für einen Spieler von mir, der ja viele scharfe Bälle kriegt und sich immer gewundert hat, warum er sie so schwer verarbeiten kann. Und
Aha.
dann habe ich festgestellt, okay, die Rotation des Balles war das Problem.
Ja.
Also halt immer mit einer äußeren Rotation, weil der Spieler wollte einen englischen Ball spielen eigentlich. Die
Ja.
Rotation war aber immer zu stark nach
Okay.
außen und
Ja.
dadurch hat der Spieler Probleme gehabt, den Ball mitzunehmen. Achtest du auch auf Rotation des Balles? Und was ich auch immer ganz faszinierend finde, ist Passhöhe. Also man sagt ja, flacher Ball,
Ja.
aber nur so als Beispiel, ich habe einen Spieler vom SC Paderborn
Ja.
und da ist die Passhöhe immer leicht titschend, leicht, also minimal titschend, die Bälle. Und wenn ich jetzt
Ja.
zum Beispiel dann Bayern München als Gegenbeispiel, Extrembeispiel
Ja.
dagegen nehme, sind kaum diese titschenden Bälle.
Ja,
Korrigiert ihr
ja.
sowas auch? Also Rotation und Passhöhe.
Ja, also Rotation finde ich ganz witzig, weil dass ich das noch gemacht habe. Da siehst du einfach, wenn du jetzt mit der Innenseite passt, einen geraden Pass nach vorne spielst, dann rotiert der Ball nach vorne, der rollt nach vorne. Das heißt, der rotiert nach vorne. Was ich meine, das ist wie so eine
Ja.
Kugel, die man rollt und der rollt dann weiter nach vorne. Und daran siehst du auch eine Passqualität. Dann hat der Ball auch einen geraden Weg, dass er dann gerade ankommt. Das heißt, wenn ich den geraden Ball spielen möchte, dann sehe ich sofort, okay, ja, dass der Ball dann nach vorne rotiert. Klar, dann hast du auch Pässe mit Spin und so weiter, aber darauf achten wir auch. Also, weil das halt auch entscheidend ist, manchmal, also, oder andersrum, die Rotation entscheidet ja auch teilweise die Richtung auch, ne? Wenn er auf dem Rasen rollt und rotiert, kann es sein, dass er eine andere Richtung einnimmt. Na, weil die Rasenhalme dann irgendwie anders oder den Ball dann in eine andere Richtung geben und dadurch, dass die Kraft so stark ist, hinterm Ball ist, kann jede kleine Schubser oder jede kleine Huckel den Ball dann in eine andere Richtung geben. Ja, und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man da auch da mit drauf achtet. Und das ist für mich auch wieder, ne, das sind auch Passqualität, das gehört auch dazu. Wie du es gesagt hast, Passqualität und das finde ich auch geil, dass also ne, auch schön, dass man mit dem Footballnauten sowas auch trainieren kann. Das heißt, man kann dem Ball einen Spin geben und dann, dass die Spieler dann schon mal lernen oder sich daran gewöhnen an solche Bälle. Das heißt, und das ist ja auch so, wir können nicht immer beeinflussen als Passempfänger, wie der Ball kommt, aber wir können beeinflussen, wie wir den Ball kontrollieren und wie wir den Ball annehmen können. So, und das ist, und das sind so Sachen, die wir halt mit dem Footballon trainieren können. Das kannst du auch, ich meine ja nicht, jeder Verein hat einen Footballon und nicht jeder hat einen Footballon. Das ist das Glück, was wir haben, aber das kannst du natürlich auch in deinem Training einbauen und dann halt den Spieler dann, also ich nenne das mit meinen Spielern Anscheißerbälle, ja, wirklich Anscheißerbälle, die auch auf Kniehöhe kommen, die du, was du jetzt gerade gesagt hast, oder halt die Rotation drin haben, dass du den einfach gezielt solche Bälle anspielst. Und ich bin mal ganz ehrlich, manchmal Fehlpässe oder Pässe, die von mir draußen dann schlecht gespielt werden, die nutze ich ja auch. Also es ist nicht so, dass ich nicht dazu stehe, dass ich einen schlechten Pass gespielt habe, aber ich sage, hey, im Spiel kannst du auch nicht dir aussuchen, wie die Pässe kommen. Dann musst du damit klarkommen, wenn ich jetzt einen schlechten Pass spiele. Dann hast du halt einen Mitspieler, der einen schlechten Pass gespielt hat oder der Ball ist abgefälscht. Und da musst du ihn auch kontrollieren können. Und das kann man dann auch nutzen dabei. Und das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Also, klar, nochmal zurück zu deiner Frage zu kommen. Auf sowas achten wir auch. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Aber das will ich jetzt nicht beim U9-Spieler oder U10-Spieler erwarten. Also, das muss man dann wieder einordnen. Ja, okay. Sondern ich will ihn vielleicht erstmal zeigen, wie er den Ball annehmen muss. Vielleicht, mit weniger Kraft, mit mehr Kraft, je nachdem, ob ein kurzer oder langer Kontakt ist und dann halt langsam dann dahin kommen. Weil ich glaube nicht, dass irgendein U9-Spieler einen Ball mit Spin spielen kann. Also habe ich jetzt keinen erlebt, dass ein anderer U9-Spieler gezwungen ist, so einen Spin-Ball anzunehmen. Oder so.
Naja, aber es ist ja auch ein gutes Mittel, sich im Spielaufbau zum Beispiel auch deutlich zu verbessern. Ne, wenn ich jetzt den Ball vom Innenverteidiger auf den Außenverteidiger denke und ich weiß, okay, mein Außenverteidiger ist vielleicht ein bisschen limitierter in seiner Technik, kann ich vielleicht durch ein geraderes Anspiel oder vielleicht dann einen schönen englischen Ball, der dann gerade rotiert, ihm es einfach auch erleichtern. Ich glaube, das unterscheidet dann auch einen Top-Spieler von einem Mittelklasse-Spieler, dass er vielleicht auch erkennt die Qualität seines Mitspielers und dann seine Technik darauf anpasst. Weil ich sage, man muss Bälle spielen können, die wirklich jeder, der einigermaßen Fußball spielen kann, annehmen kann. Ja. Ne? Dann habe ich eine gute Passqualität. Ich muss nicht immer davon ausgehen, dass mein Mitspieler das verarbeiten kann, sondern ich muss die Qualität haben, dass es für ihn leicht ist, ihn anzunehmen, auch wenn ich jetzt flanke. Ich kann halt nicht immer davon ausgehen, dass ich da einen Top-Kopfballspieler habe, sondern der muss vielleicht manchmal so scharf kommen, dass ich nur den Kopf hinhalten muss und der Ball geht von alleine rein. Und das, glaube ich, ist bei vielen Techniken so der Fall. Ich habe aber noch eine technische Frage.
Ja.
Du hast ja gesagt, beidfüßig Flugbälle spielen, zum Beispiel beim Innenverteidiger.
Ja.
Sagen wir mal, der ist Rechtsfuß.
Aha.
Und du trainierst ihm das erst etwas später an. Sagen wir mal, jetzt nicht direkt von klein auf, sondern der kommt ein bisschen später zu dir und du willst ihm das jetzt mit links beibringen. Wie gehst du zum Beispiel vor, wenn das Bewegungsmuster links deutlich anders ist als rechts? Also gehst du dann vom Idealtypus aus und sagst, du musst den Fuß so und so halten? Oder wie würdest du das korrigieren? Weil, sagen wir mal jetzt mit links, ist die Bewegung ja oft so ein bisschen steifer.
Ja.
Wie würdest du da vorgehen?
Da würde ich auch noch gucken, in welchem Bereich sprechen wir. Da sprechen wir von einem Grundlagenbereichspieler, wobei Flugbälle im Grundlagenbereich, okay, nehme ich wieder zurück. in welchem Bereich wir gehen. Und wenn das jetzt ein Spieler ist, der irgendwie in der U19 oder so, also jetzt als Beispiel, wenn jetzt, Annahme, jetzt ein U19-Spieler zu mir kommt, sagt, ja, boah, Marvin, ich würde gerne Flugball mit links können. So, man muss auch sagen, es ist ein Bereich, das muss funktionieren. Das heißt, der Ball muss ankommen. Wir können, also ich finde das dann schwierig, den Spieler er hat ja, ich glaube, ich sag mal, 16 Jahre lang, wenn er mit 3 angefangen hat, Fußball zu spielen oder so. Oder sagen wir, okay, mit 12 fängt man an, Flugbälle zu spielen. Also er hat auf jeden Fall über eine längere Zeit den linken Fuß vernachlässigt und auch sich andere Bewegungsabläufe angeeignet, dann finde ich halt schwierig, innerhalb von kurzer Zeit, dass er sich abgewöhnt, diese Bewegung abgewöhnt. Und ich würde sagen, okay, wir haben nicht so viel Zeit, das muss funktionieren, du bist jetzt alt, die Zeit hast du jetzt nicht mehr, aber wie schaffen wir es, dass deine Flugbälle trotzdem ankommen? Dann würde ich dann halt trotzdem mir dann das Idealbild angucken. So, und dann gucken wir, okay, das ist jetzt das Idealbild, das ist das, was du mitbringst. Was müssen wir bei dir vielleicht verändern, damit das passiert? Und wenn es sein muss, dass du, dass dein Treffpunkt des Balles irgendwie schlecht ist oder dass du, dass deine Körperhaltung, deine Hebelwirkung, also dein Oberkörper zu weit vorne gebeugt ist, dass du ja mehr schießt als flankst oder sowas, weißt du? Ich würde dann einfach mir das angucken und dann gucken, okay, überlegen, wie kommen wir schon ans Ziel. Es ist jetzt schwierig, das allgemein zu formulieren, weil jeder Spieler speziell ist. Jeder Spieler hat einen anderen Bedarf und dann muss man halt genau gucken, okay, wie ist der Bewegungsablauf, wie kann das Spiel, also wie kommen wir zum Ziel? Also ich habe jetzt gar kein Beispiel vor Augen, beziehungsweise gar kein konkretes Ding, weil es halt mit jedem Spieler individuell ist. Aber da sind Punkte, worauf man merken kann, achten kann. Abgeleitet von dem Idealbild und dem Idealbewegungsablauf. Und danach guckt man, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht und wie können wir das dann schnell hinkriegen. Ich hoffe, du verstehst ungefähr ein bisschen, was ich meine. Wenn das
ja, nicht klar ist, ich weiß, was du meinst. Also, dass man sich erstmal anguckt, wie würde es ideal aussehen und dann guckt, okay, was sind vielleicht die einzelnen Punkte, die vielleicht grob falsch laufen und die dann einzeln sich mal vorknüpft und guckt, kommen wir vielleicht an diese Idealbewegung ran? Haben wir da eine Möglichkeit?
Oder kommen wir auch ans Ziel? Also es geht nicht, das Ziel ist ja, dass die Flanke ankommt. Das Ziel ist ja, dass er im Flugball mit links schlagen kann. Und wenn er einen Flugball mit links schlägt und das ist jetzt irgendwie das Standbein, die so ein bisschen hinterm Ball ist erstmal, so weißt du, dann würde ich erstmal nehmen, weil das Ziel ist ja im Spiel, dass der Flugball ankommt. Aber klar, mit der Standbeingeschichte und so weiter, gibt das dem Ganzen nochmal so eine Qualität. Weißt du? Und da würde ich dann halt dann auf Dauer dann vielleicht dann versuchen, dann dran zu arbeiten. Aber wenn kurze Zeit ist, dann versuchen wir so schnell wie möglich. Und wenn wir viel Zeit haben, dann machen wir diesen Prozess. Und dann arbeiten wir dran. Und dann irgendwann erfährt der Spieler das, versteht er das auch und erlebt das dann auch. Also, ja, genau, erlebt das, versteht das und dann kriegt er das dann irgendwann dann raus, wahrscheinlich. Dann.
Genau, ja, das ist ja genau meine Arbeit, was ich mache. Ne? Also, ich schaue mir Bewegungen an. Ich gehe ein bisschen weniger auf den Idealtypus ein, sondern ich gucke, welche Stellschrauben haben wir, die wir dann ändern können, dass das Ergebnis halt da ist in der Qualität, wie wir es haben wollen. Ne? Und wenn wir jetzt Beispiel jetzt Spielbein, Standbein, vielleicht ist der Abstand zu gering oder zu groß, vielleicht müssen wir da ein bisschen was machen und der Ball kommt auf einmal an. Es sieht zwar vielleicht merkwürdig aus, aber das Ergebnis ist da, ne? Und ich glaube, da kann man wirklich viel machen. Ich vermute aber, oder das ist auch die Rückmeldung der Spieler, die ich habe, dass es halt im NLZ oder bei Profivereinen, also jedenfalls bei den erwachsenen Spielern, die ich habe, erste, zweite Liga, dass da wenig gemacht werden kann auch, weil nicht so viele Spezialtrainer dafür da sind, um sich jeden einzeln zu schnappen. Das ist, glaube ich, ein Problem bei Vereinen. Ne? Also du bist ja da jetzt beim BVB und du bist ja verantwortlich für eine große Anzahl an Spielern.
Ja.
Und du hast natürlich auch nicht die zeitlichen Kapazitäten, dir jeden Einzelnen immer rauszupicken und ihn einzeln zu korrigieren. Ich glaube, das würde dir ultra viel Spaß machen, das immer auch vielleicht zu machen. Aber dafür kommen dann halt auch Spieler vielleicht dann zu mir, weil dann diese zeitlichen Kapazitäten bei manchen Vereinen, nicht unbedingt beim BVB, aber jetzt bei anderen Vereinen einfach nicht da sind. sich dann im Detail um den Einzelnen zu kümmern.
Ja, das, also das glaube ich dir auch, und das kann ich mir auch vorstellen. Also bei uns ist es halt so, dass da die Trainer da auch wirklich, also dass wir viel individuell trainieren, also dass das Individualtraining sehr, sehr hohen Stellenwert hat bei uns. Und dass auch die Co-Trainer, also wirklich alle Kräfte im Trainerbereich da auch da sehr, sehr viel jetzt in dem Bereich arbeiten. Weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, weil wir gemerkt haben oder weil wir auch diesen Bereich sehr wichtig finden und da auch da sehr gut drauf eingehen. Aber klar, wenn du so eine große Gruppe hast, ne, dann ist es schwer, dann jeden Einzelnen anzugucken. Oder klar, du kannst dann immer, ne, kannst versuchen, zu jedem was zu sagen, aber es ist einfacher, wenn die Gruppe kleiner ist oder wenn du dann individuell arbeitest. Das stimmt. Also, zum Flugball mit Links und was im Ansatz. Also für mich ist das so wie, ich gehe mit meinem Auto in die Werkstatt und das Auto soll fahren. Das soll fahren. Und mein Ziel ist es, dass das Auto am Ende fährt. Das heißt, dass mein Kfz-Meister irgendwie Schrauben dreht, Schrauben zieht, damit das Auto am Ende fahren kann. Ziel ist es aber nicht, dass das Auto fährt wie so ein Porsche oder Ferrari, ja, weil es vielleicht halt anders gebaut ist oder vielleicht anders andere Voraussetzungen hat, andere PS-Zahl hat. Und aber wenn mein Kfz-Meister weiß, okay, es liegt jetzt am Öl, es liegt am Motor, so, und er dann der Motor schraubt und so weiter, und das Auto am Ende fährt, komme ich ja auch ans Ziel wie mein Ferrari, ne, kann ich ja auch damit irgendwo hinfahren, so, und das ist, so ist es auch, so ungefähr ist es bei uns, also, ne, oder bei dir, dass die Spieler kommen mit dem Problem, und dann geht es darum, okay, wie kommen wir ans Ziel, ohne zu sagen, okay, wir verändern jetzt deinen Grundtyp und komplett alles. Ich glaube, dafür die Zeit wird man nicht haben. Sondern ich glaube, es geht darum zu wissen, was der Spieler mitbringt, was er kann, was er mitbringt und wo hole ich den ab und was wie kommen wir ans Ziel. Und das finde ich egal. Nochmal ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen. Klar gibt's Trainer, ich sag mal wieder, ich habe das Rad auch nicht neu erfunden, du wahrscheinlich auch nicht, aber jeder hat aus Erfahrung sein Konzept aufgestellt und seine Trainerpersönlichkeit gebildet und ich finde das halt schön, dass man dann halt voneinander profitieren kann und miteinander austauschen kann und gemeinsam wachsen kann. Ja, finde ich gut.
Ja, nach solchen Trainern suche ich ja auch immer wieder, um mich dann einfach selber zu verbessern, zu lernen. Und es macht halt mega viel Spaß, sich mit Trainern wie dir zu unterhalten, die ähnliche Ansichten haben, aber trotzdem andere Ansätze zwischendurch haben, wo ich einfach erstmal von dem Fachwissen profitiere, aber auch zum Beispiel von der Energie, wie du Sachen rüberbringst zum Thema Technik, auch als du mir vom 1 gegen 1 erzählt hast, wie du das ein bisschen aufteilst mit den Basics und so weiter. Ja. Ja. Das macht halt für mich so eine Trainerarbeit mega aus und das bereitet mir besonders viel Freude, sich mit solchen Menschen wie mit dir auszutauschen.
Ja, also kann ich schon zurückgeben. Also ich, klar, ich habe das ja auch so verfolgt und ich finde das halt sehr, sehr spannend, einfach sich auszutauschen, wie andere arbeiten, ja, um sich einmal auf der anderen Seite sich einmal eine Bestätigung zu holen, dass man auf dem richtigen Weg ist und auf der anderen Seite auch was Neues reinzubringen. Ja, weil ich glaube, wir können uns auch alle vorstellen, dass wir irgendwann in die Situation kommen, ich rede jetzt nur von mir, dass ich manchmal in die Situation komme und sage, okay, boah, die Jungs sind so lange, ich kenne die Jungs so lange und wir machen so die Saison so lang und wir haben so viele Trainingseinheiten, was mache ich denn überhaupt? Also, ne, mache ich denn überhaupt richtig? Bringt das überhaupt was? Also, und ich finde das halt gut, dass man sich hinterfragt und dann finde ich halt wichtig, dann, wenn ich mich mit dir ausgetauscht habe oder mit, ich sag mal, Experten ausgetauscht habe und dann ich dann da eine Anregung dann bekomme oder auch dann die Bestätigung bekomme und sage, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, die machen auch, die kochen auch nur mit Wasser oder die machen auch das Gleiche und das ist halt so. Und das finde ich halt ganz, ganz, ganz wichtig. Ja.
Ja, da kann ich ja auch noch eine Rückmeldung geben. Ja. Wir haben ja Spieler, die wir beide betreuen oder betreut haben. Ja. Und deswegen kam ich ja auch auf dich Instagram, weil Jungs, die bei mir sind, bei dir waren oder bei dir sind und die haben alle wirklich ganz tolles Feedback gegeben und haben gesagt, die Arbeit mit dir macht riesig Spaß und dass du sehr kompetent in dem Bereich bist und ja, deswegen vielleicht da nochmal ein kleines Lob an dich, weil die Jungs, die sagen das vielleicht nicht direkt zu dir dann, aber wenn sie natürlich gut über dich reden, bei einem anderen Trainer, das natürlich finde ich immer ein riesiges Lob.
Ja, ich also klar, ich finde das schön, wenn die Jungs das gefällt und das gut ankommt und was ich auch wichtig finde, wenn die daraus lernen, wenn die was mitnehmen können. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist das Ziel, die sollen sich weiterentwickeln. Ist auch Spieler. Ja, es ist, freut mich zu hören. Aber danke, danke, schöne Grüße.
Ich wünsche dir mal Grüße. Ja, ich würde sagen, das ist auch ein gutes Ende mit den Lobesworten. zum Schluss vielleicht noch, wo kann man was über dich finden? Wie kann man vielleicht mit dir in Kontakt treten? Über welche Kanäle bist du zu erreichen?
Wir hatten ja über Instagram mehr gesprochen, Instagram Technikdoktor, da könnt ihr mich finden, da sind auch meine Übungen zum Individualtraining, wie man sich individuell verbessern kann im Umgang mit dem Ball und also Technikdoktor und Facebook habe ich, glaube ich, schon so eine Seite erstellt, Technikdoktor, aber da bin ich nicht so, also versuche ich dann das gleich zu teilen und seit neuestem habe ich TikTok. Guck mal, ich meinte doch, man muss da mit der Zeit gehen. Und dann was mit den Jungs, wo die Jungs sich bewegen, ne? Dass man da auch mit der Zeit geht. Also TikTok, Technikdoktor auch, ne? Technik mit QUE und dann unten Strich Doktor. Ja, und dann könnt ihr gucken, ob ihr was daraus entnehmen könnt oder ob ihr was damit anfangen könnt. Genau.
Ja, dann möchte ich mich recht herzlich bedanken. Es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, mit dir zu reden. Habe auch wieder einiges für mich notiert und mitgenommen. Ja, und würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann mal nochmal eine Folge machen, weil es gibt so viele Themen, die man besprechen kann, wo man dann nochmal vielleicht ins Detail gehen kann, nachdem wir jetzt, ich sag mal, das ganze Grobe mit deiner Tätigkeit und Strukturen und so weiter mal durchgegangen sind, aber dann einfach so ein bisschen Fach zu simpeln. Also nochmal vielen, vielen Dank.
Ich finde das, mir hat es auch richtig Spaß gemacht, also in dieser Form mal mit dir auszutauschen, also nochmal sich Gedanken zu machen über gewisse Sachen, zum Beispiel auch das mit dem, mit der Ballrotation und auch mit dem schwachen Fuß mit dem Diagonalball und so weiter und das also auf jeden Fall, wie man das verändert, das finde ich da sehr interessant und ich nehme da euch immer auch was mit, das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und klar, immer gerne, ne, wir immer gerne und können wir dann ein paar Themen dann eingehen. Ich meine, zwei, ich sag mal, in Anführungszeichen Experten in dem Gebiet, es kann ja noch was Gutes rauskommen.
Genau das. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wir sind raus.
Alles klar. Ciao.
Ciao.